Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Susan Sideropoulos. Die meisten kennen Susan aus dem Fernsehen, sei es als Verena Koch aus GZSZ oder von diversen Shows wie Let's Dance oder Das große Promi-Backen. Aber heute sprechen wir über etwas viel Persönlicheres. Susan hat ein Konzept für sich entdeckt, das ihr Leben verändert hat. Gleichzeitigkeit. Die Idee, dass wir gleichzeitig traurig und glücklich sein können, erschöpft und voller Vorfreude, verletzlich und stark. Dass wir nicht warten müssen, bis alles perfekt ist, um uns gut zu fühlen. Diese Erkenntnis kam in einem der schwersten Momente ihres Lebens, nach dem Tod ihres Vaters. Und genau darüber sprechen wir heute, über Verlust und Heilung. Über den Mut, sich der Trauer zu stellen und warum Susan heute mit 45 Jahren so glücklich ist wie nie zuvor. Es wird emotional, ehrlich und inspirierend. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Viel Spaß beim Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
Richtig, richtig schön. Du beschäftigst dich ganz viel mit dem Thema Gleichzeitigkeit, Dinge, die im Leben parallel passieren, die verschiedene Gefühle auslösen. Hast du heute Morgen schon so eine Gleichzeitigkeit erlebt, bevor du hier hingekommen bist?
Absolut. Also seit ich mich mit dem Thema beschäftige, begegnet es mir eigentlich immer und überall. Und gerade aktuell bin ich in einem totalen Glückszustand eigentlich, weil ich mich sehr auf ein neues Projekt freue und in der Vorbereitung bin. Und gleichzeitig bin ich so erschöpft und habe tierische Rückenschmerzen. Und ja, das passiert jetzt gerade irgendwie parallel.
Mhm, verstehe. Und du sagst, seitdem du das erkannt hast, seitdem du irgendwie dieses Wort für dich geframed hast und entdeckt hast, kannst du mal beschreiben, was das für ein Moment war? War das so ein richtiges Aha-Erlebnis?
Absolut. Mhm. Das ist jetzt 2 Jahre her. Das hat mit dem Tod von meinem Papa zu tun und der jährt sich jetzt tatsächlich nächste Woche zum zweiten Mal. Und parallel dazu habe ich eine TV-Show abgedreht gehabt, Das große Promi-Backen. Und wie das immer so ist bei diesen TV-Shows, darf man im Vorfeld nicht drüber reden und nicht immer den Ausgang der Sendung. Ich wusste aber schon, wow, ich habe richtig abgerissen und war sehr, sehr, sehr eine Freude. Und zum ersten Ausstrahlungstag, da ist ein paar Tage vorher eben mein Papa gestorben. Und ich war im Schock, Trauer, Ratlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, todkrank dann auch noch. Also es brach irgendwie alles über mich ein. Und ich lag zu Hause auf dem Sofa und am Abend lief eben diese erste Folge und ich scrollte in meinem Handy und irgendwie musste ich lächeln innerlich und habe mich über diese Sendung gefreut, an diese Erinnerung und auch an meinen Papa, der mich da noch begleitet hatte zu den Dreharbeiten und der ja irgendwie auch immer so mein allergrößter Fan und Supporter war und habe ihn auch so in meinem Ohr gehört, wie er jetzt gesagt hätte, oh, wie er sich gefreut hätte auf diese Sendung. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, ich möchte so gerne das posten, dass die Leute das gucken auch am Abend, weil ich mich so gefreut habe. Und dann habe ich gedacht, ach, das, kann man das überhaupt machen? Kann ich jetzt irgendwas posten, das schön ist? Und darf ich mich überhaupt über was freuen in diesem Zustand? Und dann habe ich das Foto aus der Sendung gepostet, wo ich so voll lache und eins, wie ich genau da lag. Und habe darunter geschrieben, ich nehme euch mit in meine Gleichzeitigkeit. Mhm. Und da ist dieses Wort irgendwie aufgeploppt. Und in dem Moment fühlte sich das wirklich für mich wie eine krasse Erleichterung an und wie so ein Aha-Moment im Leben, der eigentlich beschreibt, dass wir ja nur dieses Jetzt haben und es eigentlich nie einen Zustand von absoluter Perfektion gibt, sondern es ist immer irgendwas irgendwo nicht in Ordnung. Ob es jetzt im Außen ist, ob das jetzt die Weltlage ist oder ob das bei Freunden ist. Und gleichzeitig darf eben aber auch das absolute Glück existieren. Und so ist das in mein Leben gekommen.
Mhm. Und was hat sich in deinem Gefühl durch diese Erkenntnis verändert?
Ich bin irgendwie gnädiger mit mir und ich kann dankbarer sein für Situationen, auch in Momenten, wo eben Dinge auch nicht gut sind. Mhm. Und Also mich unterstützt das total und es fühlt sich irgendwie so ganz an irgendwie. Und das beschreibt es für mich am besten. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das auch ausgesprochen habe, haben sich ganz viele Menschen damit so connected und sagen mir dann so, ah krass, jetzt check ich das erst, was das eigentlich bedeutet. Und das nimmt einem das Gefühl von warten und absitzen. Also wir sind ja ganz oft in Situationen, dass wir sagen, naja, nur noch 5 Kilo abnehmen und dann ist alles gut. Mhm. Nur noch den Winter und im Sommer ist wieder gut oder nur noch dann die größere Wohnung oder jetzt nur noch heiraten. Und in ganz vielen Zuständen finden wir uns da wieder. Und Gleichzeitigkeit bedeutet für mich, es gibt kein Warten mehr.
Das finde ich richtig toll. Also das ist einfach so eine geniale Idee, weil ich kenne das von mir auch. Ja, also auch das mit den 5 Kilo, aber auch sonst schön, wenn der Winter vorbei ist. Aber sozusagen dieses Gefühl anzunehmen, dass das eine halt zum anderen gehört und diese Erfahrung dann ganzheitlich machen zu können. Ja. Ich finde aber trotzdem ist so von diesem Konstrukt, dass man irgendwie intellektuell erfasst, hin zu dem Schritt, dass es so runterwandert und auch da im Körper ankommt und irgendwie zu einer richtigen Erkenntnis wird. Diesen Schritt gibt's ja eben auch noch. Mhm. Hat's den für dich gebraucht oder hat's einfach so Klick gemacht?
Es hat wirklich Klick gemacht. Vielleicht, weil ich ja auch genau in dem Moment in so einer extrem emotionalen Situation war. Es war ja eben nicht nur zu sagen, noch 5 Kilo abnehmen, also nicht jetzt sowas Pragmatischeres, sondern ich war in einer hoch emotionalen Situation. Und ich glaube, deswegen konnte ich das nicht nur verstehen im Kopf, sondern eben total fühlen. Und es war wirklich wie so ein Stein vom Herzen, zu sagen so, oh krass, ich bin gar nicht falsch. Ja. Ich darf mich jetzt auch freuen. Und ich glaube, so gerade als Eltern kennen wir das ja sowieso, dass irgendwie schlimme Dinge passieren und gleichzeitig geht irgendwie das Leben weiter. Und Kinder signalisieren einem das ja auch. Und gerade auch mit dem Tod von meinem Papa, eine Woche später, mein Sohn so, Mama, was machen wir jetzt an meinem Geburtstag? Ne? Und natürlich hat er Geburtstag und natürlich machen wir auch seinen Geburtstag. Ich meine, so ist das Leben.
Mhm. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht nicht bei allen Menschen so ist, weil sie nicht in so einer ganz hochemotionalen Situation diese Erkenntnis haben. Hast du denn da, du bist ja auch Coach, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wie man das für sich so internalisieren kann, dass man das tatsächlich begreift?
Also ich glaube, man kann... Ich finde, es hilft immer, sich in Situationen zu fragen, dient mir eine Sichtweise oder blockiert mich eine Sichtweise? Also was tue ich, wenn ich das nicht tue? Also im Gegenteil bin. Also ich bin quasi im Warten oder im Absitzen. Was macht das mit mir energetisch? Raubt es mir Kraft? Gibt es mir Kraft? Nein, es raubt mir Kraft, logischerweise. Ich bin frustrierter. Was macht es mit meinem Umfeld? Das ist ja auch so ein Butterfly-Effekt, ne? Und ich finde, es geht ganz viel so um Frequenzerhöhung im Generellen. Und wenn meine Frequenz eben so unten ist, weil ich jetzt so unzufrieden bin mit einer Situation, dann sehe ich ja auch oft die guten Dinge gar nicht, weil ich so darauf fokussiert bin. Und deswegen würde ich immer den Menschen sagen, dient mir das, wenn ich es eben andersrum mache? Und dann ist meistens die Antwort, nee.
Okay, nee. Und wie geht's dann weiter?
Und dann eben den Fokus shiften. Also dann immer in der Gleichzeitigkeit sich auch fragen, was ist denn gerade da? Was ist denn gerade gut in meinem Leben? Wofür bin ich heute dankbar? Mhm. Ich weiß, es klingt immer wie diese Kalendersprüche und Dankbarkeitstagebücher, aber ich halte auch sehr viel von denen, weil sie sich für mich total erwiesen haben. Und wenn man das erstmal nur hört, dann denkt man so, ja, okay, dann denke ich jetzt eben an das, was schön ist. Ja, und jetzt, da sage ich immer, mach's mal. Ne? Also weil Dieter Lange sagt zum Beispiel, ist auch ein ganz toller Coach und Autor, Wissen kriegt den Trostpreis, Erleben ist der Hauptgewinn, ja. Mhm. Also wir müssen das einmal mal tun und einmal auch fühlen. Und dann wissen wir auch, wovon wir sprechen.
Genau, eben. Man muss es irgendwie greifbar machen und erfahrbar machen und mit dem Körper irgendwie auch dabei sein, ne? Und nicht nur mit dem Intellekt. Deswegen ist das gar nicht so schlecht mit diesen Dankbarkeitstagebüchern,
ja, glaube ich auch.
Ne? Also setz dich einfach mal hin und mach das konsequent für eine Zeit lang.
Genau, und wem es jetzt zu kompliziert ist, ich meine, man kann auch einfach ein Zettelchen nehmen und irgendwie sich das leicht machen und irgendwie auf ein Post-it morgens das draufkleben und irgendwo hin Wappen und so, ne, muss ich jetzt vielleicht nicht das Riesenbuch kaufen, aber wer da irgendwie ein bisschen Freude dran hat, also ich habe das damals gemacht, es kam irgendwie zu mir und in meinem Leben hat es total viel verändert, diese Kontinuität, auch das jeden Tag zu machen, ne, und jeden Tag, oh Gott, wofür bin ich denn heute dankbar, ja, das gleiche wie gestern, egal, schreibe ich das eben nochmal rein, macht ja nichts, ne, also...
Genau, es einfach sozusagen zu visualisieren und zu erleben. Und ich glaube, wenn die Hand das schreibt, das übersetzt es auch quasi nochmal anders. Aber man muss auch nicht ein Post-it nehmen, man kann ja auch dein Buch kaufen. Das ist ja total schön aufgebaut, weil vorne deine Gedanken sozusagen drinstehen zum Thema Gleichzeitigkeit. Und danach gibt es eben diesen Übungsteil, dieses Journal, wo man halt jeden Tag auch nochmal Impulse bekommt. Ne?
Genau, und da ich habe es ein bisschen abgeändert dahingehend, dass dadurch, dass mein Buch ja quasi Licht und Schatten und diese Gleichzeitigkeit behandelt, ist es eben nicht dieses klassische Dankbarkeitstagebuch, dass wir uns nur mit dem, was gut ist, beschäftigen, sondern eben auch damit, was nicht gut ist. Und das muss ja auch irgendwo hin. Also diese Emotion braucht auch einen Platz. Mir ist oft begegnet in dieser, ja, ich sag mal, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble gibt es ja so ein bisschen den Vorurteil, es ist alles so positiv und toxische Positivität. Das hat so ein Feeling von, ja, wir müssen jetzt alles beiseite schieben und wir sind jetzt alle nur noch happy und ja, Konfetti ins Leben und so und wie diese Sprüche nicht alle heißen. Und ich liebe sie, aber es ist faktisch eine Seite. Und wichtig ist, also Veränderung können wir nur wirklich erzeugen, wenn wir uns alles angucken, das ganze Paket. Und das ist super wichtig. Und dann können wir auch noch authentischer wirklich dieses Glück auch leben. Und alle Emotionen dürfen halt da sein. Das ist so wie, ich sag immer aus Spaß, wie ich habe ja zwei Söhne und die sind nicht immer beide gleich cool. Einer tanzt gerne mal aus der Reihe und macht mir mein Leben schwerer. Deswegen liebe ich den ja nicht weniger.
Ja.
Und der komplizierter gerade Phase hat, was will er? Aufmerksamkeit. Und so ist das auch mit unseren negativen Emotionen. Die möchten einfach nur von uns gesehen werden und jeder von uns ist mal wütend und neidisch und missgünstig und traurig und ohnmächtig und wütend. Und das darf alles auch mal da sein.
Was hast du gerade so für Emotionen, die wir von außen eher als negativ bewerten würden? Was guckst du dir gerade an bei dir?
Zum einen bin ich gerade sehr erschöpft und ich bin sehr, sehr, sehr fleißig und so eine zielstrebige, kontrollierte und habe sehr lange faul sein abgelehnt, also oder nichts tun abgelehnt, weil ich das so verbunden habe mit faul sein. Und das ist so ein Anteil, den ich, glaube ich, seit meiner Jugend nicht mehr gelebt habe. Und das hatte auch einen Grund. Das habe ich natürlich auch alles ein bisschen rausgefunden mit meiner Reise. Meine Mama ist früh gestorben und ab diesem Moment, glaube ich, war ich einfach im Überlebensmodus. Und ich durfte mir irgendwann mal angucken, okay, faul sein ist auch ein Anteil von mir und der darf auch mal da sein und deswegen bin ich kein schlechterer Mensch oder weniger wert oder so. Und das war etwas, was ich mir lange angeguckt habe und das ist immer noch da und es kommt auch immer mal wieder. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich so eine heiße Phase, wo ich mir wenig Pausen gönne und einfach mal gucken kann, okay, ist okay. Pause machen darf man auch mal.
Werbung. Ihr wisst ja, ich mache hier im Podcast nur Kooperationen mit Marken, die ich wirklich selbst nutze und hinter denen ich stehe. Und Hey So ist so eine Marke. Für mich war Hey So direkt mein Perfect Match und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe sie nämlich schon vor ein paar Jahren entdeckt und es war sofort diese Mischung aus modern, lässig, gute Qualität, die mich gleich gepackt hat. Nicht übertrieben, nicht laut, sondern Mode, die einfach funktioniert. Ich war damals so neugierig auf die Frau hinter der Marke, dass ich für meinen früheren Podcast 5:1 die Gründerin Elise Salz interviewt habe. Mich hat wirklich interessiert, wie baut man so ein Label auf, wie schafft man es, eine klare Handschrift zu haben und trotzdem tragbar zu bleiben. Seitdem bin ich ehrlich gesagt ziemlich treu. Ich habe einige Teile im Schrank und es sind genau diese Stücke, zu denen ich immer wieder greife. Diese kleinen It-Pieces, die Outfits sofort stimmig machen, ohne dass man sich verkleidet fühlt. Was ich mag, die Schnitte, die Materialien, dieses Selbstverständliche. Und ja, ich ertappe mich regelmäßig dabei, dass ich bei den neuen Drops denke, okay, das passt auch wieder perfekt in meinen Alltag. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen möchtet mit dem Code HEY20, HEY20, alles groß geschrieben, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Hey Soho Styles, gültig bis einschließlich Mai 26. Schaut es euch an. Vielleicht ist es ja auch für euch so eine Marke, zu der man immer gerne zurückkehrt. Danke an meinen Werbepartner Hey Soho für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Mal ehrlich, über unseren Intimbereich wird oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Aber wir bei 50 über 50 reden offen, denn Scheidentrockenheit betrifft mehr als jede zweite Frau über 45. Die Ursachen? Meist Östrogenmangel in und nach den Wechseljahren oder in der Stillzeit. Nicht zu vergessen, Krebstherapien wie Chemo. All das beeinträchtigt die empfindliche Intimhaut. Die Folge? Trockenheit, Jucken, Brennen, Schmerzen beim Sex. Die gute Nachricht, es gibt eine sanfte, hormonfreie Hilfe, die Kade-Hydro-Produkte. Die gibt es mittlerweile in 4 Darreichungsformen und somit für jede Frau eine passende Lösung. Für alle, die eine einfache und hygienische Anwendung bevorzugen, das Kade-Hydro-Befeuchtungsgel mit Applikator spendet gezielt dort Feuchtigkeit, wo sie gebraucht wird, innen wie außen. Oder du willst das Kade-Hydro-Befeuchtungsgel im praktischen Dosierspender für unterwegs. Intensive Befeuchtung mit Hyaluronsäure, frei von Hormonen, Duft und Farbstoffen. Ideal bei Trockenheit mit Juckreiz und Wundgefühl. Besonders praktisch als Gleitgel beim Sex sowie einfache vaginale Anwendung dank des Applikators. Auch in der Stillzeit geeignet und mikrobiomfreundlich. Besonders geeignet für Frauen in den Wechseljahren und für alle, die sich in ihrem Körper wieder wohl und frei fühlen möchten. Bei Scheidentrockenheit, Kade-Hydro, Befeuchtung, die begeistert. Kompromisslos, gut. Mehr Infos und die passenden Produkte für dich findest du in den Shownotes. Danke an Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode. Werbung Ende. Also es geht mir ähnlich wie dir mit dem Faulsein. Das finde ich total schwierig, das zuzulassen. Und ich habe aber vielleicht einen Tipp.
Ja, sag.
Ich habe irgendwann angefangen, die Sachen einfach langsamer zu machen. Und das ist total gut, weil du dadurch so eine Ruhe reinkriegst und du musst keine komplette Pause machen und nicht nichts tun. Aber ich nehme mir einfach viel mehr Zeit für die Dinge, wann immer es geht. Also das geht natürlich oft im Alltag auch nicht, weil alles so schnell ist und so weiter und eben auch viel auf dem Zettel ist. Aber wenn ich so merke, okay, ich habe jetzt meinen ersten festen Termin erst um 11 oder um 12, dann mache ich zu Hause alles viel, viel langsamer, gehe einfach länger mit dem Hund spazieren, mache mir ganz in Ruhe das Frühstück, irgendwie gehe lange duschen und so weiter und nehme mir dafür Zeit und die ist trotzdem aktiv gefüllt, aber hat so einen Erholungswert.
Voll gut.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf die Trauer zurückkommen.
Ja.
Du hast ja gerade erzählt, deine Mutter ist früh gestorben und ich habe mich ja ein bisschen mit dir beschäftigt und du hast woanders auch erzählt, dass du die Trauer darüber ganz lange weggesperrt hast und die kam halt jetzt mit dem Tod deines Vaters dann dazu.
Genau.
Und hattest du irgendwie das Gefühl, dass du dann keine andere Wahl mehr hattest, als traurig zu sein, oder war das eine Entscheidung, dann jetzt all diese Trauer, die lange verdrängt war, wirklich zuzulassen?
Beides. Also mein Papa ist gegangen und das war für mich das Schlimmste wirklich in diesem Leben bisher. Wir haben eine ganz, ganz, ganz enge Beziehung gehabt, weil wir natürlich auch, wir beide, ne, zusammen groß geworden sind ohne meine Mama dann. Und ja, und dann ist er gegangen und ich bin wirklich in so ein krass tiefes Loch gefallen. Und ich habe dann gemerkt, immer wenn ich irgendwie wieder so starten wollte in meinen Alltag, ging das nicht. Also ich bin dann wieder krank geworden oder ich habe wieder Migräne bekommen. Ich habe schon mein ganzes Leben Migräne, aber es wurde dann in so extrem, also dass ich das gar nicht mehr losgeworden bin. Ich war irgendwie nur noch niedergeschlagen und ich habe einfach gemerkt, so okay, es war wie, guck mich jetzt an, hier bin ich, wie jemand, der die ganze Zeit an deine Tür klopft. Und es ging gar nicht anders, als dass ich dahin gucken musste und wirklich mich damit beschäftigen. Und dann habe ich so eine Traumatherapie angefangen und bin auch ein bisschen unkonventionelle Wege gegangen. Ich habe eine psychedelische Reise gemacht.
Oh, spannend.
Und das war sehr, sehr, sehr wichtig für mich, sehr schmerzhaft. Also ich bin wirklich, habe mich meinen ganzen Schmerz gestellt und da kam im Prinzip auch raus, was hier passiert ist. Also dass ich im Prinzip diese Trauer in irgendeine Schublade gepackt habe damals, mit 16, wo das passiert ist, und habe sie nicht mehr angefasst. Und habe da eine Überlebensstrategie entwickelt, die lautete dann, alles ist gut, mir geht's gut, alles da draußen ist gut, das Leben ist toll und wir sind alle glücklich. Und habe wirklich Trauer, Angst, all diese Emotionen komplett ausgeklammert. Und über die Jahre hat das irgendwie funktioniert. Das war auch eine gute Überlebensstrategie für mich, weil ich dadurch natürlich irgendwie lebensfähig war und auch meine Ziele erfüllt habe. Und das war alles gut und richtig, aber das Leben zeigt dir immer wieder deine Themen, bis du sie dir anguckst. Und in meinem Fall war das über Migräne und andere Zeichen. Und da wurde es immer doller. Und genau, und dann habe ich eben diese Therapie gemacht und konnte zum ersten Mal in meinem Leben, das ist dann richtig aus mir rausgebrochen, so muss man sich das wirklich vorstellen, da kam dann ein Trauerschwall raus, dass ich dann 3 Monate dachte, ich bin gar nicht mehr lebensfähig. Also das war so schlimm. Und meine Coachin, mit der ich da durchgegangen bin, die hat mich sehr, sehr, sehr gut unterstützt und hat immer gesagt, so mehr du das jetzt schaffst zuzulassen, umso mehr kann das wirklich einmal durch deinen Körper durchgehen und du wirst merken, dass danach alles besser wird. Und so war das auch. Mhm. Also es musste einmal durch den Körper durch. Und jetzt würde ich sagen, geht's mir viel, viel, viel besser.
Boah, 3 Monate ist eine lange Zeit.
Eine lange Zeit, ja. Es ist wirklich eine lange Zeit. Also es war wirklich schwierig. Aber ich bin so dankbar, dass ich irgendwie das gemacht habe, weil es geht meiner Meinung nach nur durch den Schmerz. Mhm. Es ist so ein bisschen wie, du kannst immer ein Pflaster drauf machen auf die Wunde, ne, und immer wieder, und dann stößt du da immer gegen und manchmal fällt's ab in Momenten, wo du irgendwie denkst, oh nein, jetzt nicht. Und dann machst du wieder drauf. Aber einmal musst du es abziehen und einmal muss die Scheiße an der Luft heilen und das dauert halt ein bisschen, aber dann kann's wirklich heilen.
Mhm. Wie war das mit der psychedelischen Reise?
Ja, das war ein Erlebnis. Ich würde niemals sagen, hey, das müsst ihr jetzt alle machen und sowas, ne? Also das ist eine ganz große Vertrauensgeschichte. Man muss sich sehr viel mit dem Thema auch auseinandersetzen. Das habe ich getan. Ich habe ganz viel darüber gelesen. Ich habe mich sehr viel informiert. Es ist eine jahrtausendalte Geschichte, mit der wir uns da beschäftigen. Und ich habe da, ich jetzt persönlich, mehr Vertrauen drin als jetzt in so eine Vollnarkose, die ja bei Weitem nicht so lange erforscht ist und die wir uns alle ohne mit der Wimper zu zucken machen würden, weil sie Leben rettet. Ne? Mhm. Und hier würde ich aber auch sagen, hier werden auch Leben gerettet. Und es gibt eine tolle Doku auf Netflix, die heißt Erweitere dein Bewusstsein. Die würde ich immer allen empfehlen, mal um mal überhaupt mal zu kapieren, worum geht's hier eigentlich. Weil viele sagen so, wie Drogen? Nee. Also wir müssen das unterscheiden. Also hier geht's wirklich um eine Heilreise. Und die ist komplett im anderen Kontext als irgendwas, was mit Drogen zu tun hat. Und es gibt so tolle Studien und Ergebnisse, was damit schon alles geheilt wurde. Weil man kann sich das so vorstellen, wir haben ganz viele Schichten und 99% findet ja hier in unserem Unterbewusstsein statt. Wir haben da gar keinen Zugang zu. Ja, es gibt Meditation, es gibt Hypnose, es gibt Sekunden, wo wir da mal reinkommen. Es dauert ewig. Und das ist eigentlich am Ende des Tages wie eine Abkürzung. Die ist ein bisschen schmerzhafter, weil einfach mal rein in die Situation. Aber es zeigt sich das, was ich zeigen soll und auch nicht, was du nicht schaffst.
Ach, ist das so?
Es ist so. Okay. Und es ist wichtig, aber natürlich, dass man sich vorher abklärt, gesundheitlich, ob alles im Körper läuft. Mhm. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hast du irgendein Herzproblem oder eine Psychose oder whatever, ne? Also das guckt man sich vorher an und wenn du Vertrauen hast und das ist das Wichtigste, es hat ja was mit so Ja sagen zu tun, ne? Ich lass mich drauf ein, ich vertraue dem Prozess.
Mhm. Aber tiefer möchtest du uns da nicht mit reinnehmen wahrscheinlich, ne?
Also in was bei mir da passiert ist oder wie es generell abläuft sowas?
Ja, eigentlich interessiert mich ja, was bei dir passiert.
Ja, da ist echt viel passiert. Also erstmal war es so, dass es sehr lange gedauert hat, bis ich dahin gekommen bin, wo ich hin sollte, weil mein Unterbewusstsein sich dagegen gewehrt hat. Ne? Man baut ja wie so Schutzmauern auf, ne? Und dann musst du ja erstmal irgendwie dahin kommen. Und das hat gedauert. Und dann war ich irgendwann dort. Und es ist super schwierig zu beschreiben. Es macht irgendwie nur Sinn, wenn man da drin ist. Mhm, wenn ich es jetzt beschreibe, ist es super schwierig, es zu greifen.
Mhm. Okay, alles klar. Ich spreche mit vielen Frauen, die so in unserem Alter tatsächlich anfangen, alte Themen aufzuarbeiten. Mhm. Glaubst du, dass das was mit dem Älterwerden zu tun hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass wir uns irgendwann ganz bestimmte Fragen stellen. Die einen machen das halt eben früher und die anderen machen das später. Und ich glaube, du kommst gar nicht durchs Leben ohne. Manche sind dann erst kurz bevor sie sterben. Es gibt ja auch dieses, was Sterbende am meisten bereuen und so Buch. Und es sind dann halt so ein bisschen so diese Lebensfragen. Und wie schön, wenn sie früher dich treffen und du dich etwas früher schon damit beschäftigst. Und die kommen ja natürlich meistens in Momenten, wenn es dir nicht so gut geht. Also es gibt ja wenig Leute, die irgendwie gerade, alles top und dann kaufen sie sich mal ein gutes Buch, um mal Dinge zu hinterfragen. Deswegen bin ich rückblickend immer so dankbar für alle Wendepunkte, weil das ist ja dein Wachstum. Und ich glaube, umso älter du wirst und plötzlich denkst du, eigentlich habe ich doch das und das und das und das. Wieso bin ich nicht glücklich? Ist das so eine Frage?
Mit Sicherheit. Und das ist, also was ich auch beobachte, ist, dass das viel auch mit körperlichen Themen einhergeht, ne? Gerade so in der Perimenopause und so weiter, wenn dann die Kapazitäten so schwinden und all das, was man sein ganzes Leben lang
selbstverständlich
erfüllt hat und so, das einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Bist du schon in Berührung mit dieser Lebensphase gekommen?
Tatsächlich nicht. Mhm. Also so körperlich fühle ich mich ja wirklich wie 21. Jetzt heute nicht, weil ich so noch Rückenschmerzen habe. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin fitter denn je, auch viel bewusster in meinem Körper, viel glücklicher, viel angekommener. Also, was habe ich mich verrückt gemacht zwischen 20 und 30? Da habe ich immer gedacht, ach, 3 Kilo, noch 3 Kilo abnehmen und keine Ahnung, vielleicht auch durch diese Omnipräsenz im Fernsehen. Ja. Und da gab es ja noch nicht mal Instagram, ne? Aber ich meine, trotzdem war man irgendwie diesem Druck ausgesetzt.
Naja, du warst ja jeden Tag im Fernsehen zu sehen.
Und auch noch halb nackt da immer. Weißt du, Verena, da immer
da sexy, hexy.
Ja, und da war ich wirklich nicht so happy mit, also nicht so in so einem guten Körpergefühl. Ja, und deswegen würde ich sagen, heute bin ich wirklich sehr zu Hause in meinem Körper. Und ich mag den auch so, wie er jetzt ist. Und nee, eigentlich rein körperlich gut.
Wie bist du dahin gekommen, dass du so zufrieden und einverstanden mit dir selber bist? Ich glaube, ganz viele Leute, Frauen vor allem, hadern ja damit.
Ja, Gott, wir sind ja auch einfach so ekelhaft, unfassbar ekelhaft zu uns selbst. Ne? Das kann man sich ja auch gar nicht ausdenken. Ich meine, das hat 8 Millionen Gründe. Gesellschaftlich, historisch, generationsübergreifend, whatever. Da kann man jetzt natürlich in so viele Richtungen gucken. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich ein sehr guter Weg, sich mit sich selbst anzufreunden, auch zu gucken, wie rede ich eigentlich mit mir, wie sind meine Gedanken, würde ich so mit meiner besten Freundin sprechen. Es gibt ganz tolle Übungen, Rituale, wo man wirklich in den Spiegel guckt. Ich finde es nämlich immer ganz spannend. Oft ist es doch so, dass wir Frauen sagen, ja, nur noch der Bauch, ne? Und dann ist alles gut. Ich meine, man könnte auch andersrum sagen und sagen so, ey, mein ganzer Körper ist ziemlich geil, ne? Okay, der Bauch, ja gut, der ist jetzt nicht so dolle, ne? Mhm. Und ich finde es total spannend. Ich habe auch in meinem letzten Buch ein Kapitel, das heißt Lieblingsfrauen. Mhm. Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrau. Da geht's sehr um diese ganze Körperfrauen, warum lieben wir uns nicht und gegenseitig deswegen auch nicht und so weiter. Und da habe ich auch über mich geschrieben, mein ganzes Leben fand ich immer meine Beine nicht so dolle und mein Hintern, Zellulite. Habe ich schon, seit ich 13 bin. Sogar zu Let's Dance. Ich habe Let's Dance gewonnen. Mhm. Ich glaube, so dünn und knackig war ich nie und werde ich auch nie wieder sein. Und ich hatte immer noch Zellulite. Mhm. Spätestens habe ich verstanden, okay, das Thema Zellulite wird nicht anders. Es bin ich. Was soll
Licht
ich machen?
Licht und Schatten, ne?
Licht und Schatten. Und das Lustige daran ist, noch nie, also wirklich, ich übertreibe nicht, hat irgendjemand gesagt, wenn ich sage, ja, meine Beine, dann sagen alle mal so, hä? Ich verbinde dich immer nur mit deinem ultraflachen Bauch und deiner krassen, schmalen Taille. Das ist für mich Susan, die immer mit so bauchfrei rumläuft. Ja, und deswegen hat nie jemand auf meinen Hintern geguckt. Mhm. Und bei mir ist genau das Gleiche. Ich gucke nur mir dünne Beine an. Ob die Frau dazu dicke Arme hat, ein Doppelkinn. Ich übersehe es komplett. Ich bin so, oh mein Gott, diese Beine. Oh mein Gott, sie hat so schmale Knie. Und guck mal, diese Waden, sie kann Stiefel anziehen. Und dann bin ich so fokussiert. Und ich glaube, das ist unser Kopfkino. Mhm. Wie absurd, oder?
Total absurd. Ja, es ist voll schlimm. Ich finde, es ist so ein krasses Thema, das uns alle Frauen irgendwie täglich begleitet und auch eint dadurch. Genau, deswegen hatte ich gefragt, wie bist du da hingekommen? Weil, also ich bin da auf jeden Fall noch nicht.
Ist noch nicht.
Nee.
Was stört dich denn?
Ja, ich denke immer, ich wiege halt zu viel.
Wirklich?
Ja. Ist halt so, aber es ist schon immer so. Also seit ich Jugendliche bin, würde ich mal sagen.
Krass.
Ja.
Ja, und ist dir das von außen begegnet oder würdest du sagen, das ist wirklich aus dir innen drin?
Ich glaube, es ist ein Mix, ne? Also ich fühle das auf jeden Fall oder ich fühle mich in meinem Körper zum Beispiel auch besser, wenn ich irgendwie 3-4 Kilo weniger wiege. Mhm. Aber der Aufwand, das durchzuhalten, dass ich konstant auf diesem Gewicht bleibe, der entspricht einfach nicht meiner Lebensrealität sozusagen, ne? Und ich finde diese Diskrepanz schon krass, weil ich weiß, ich habe einen total gesunden Körper, ich mache viel Sport, ich ernähre mich gut, achte auf ganz viele Dinge und mein Körper fühlt sich anscheinend so wohl, deswegen ist er gesund.
Genau.
Ne? Und trotzdem habe ich aber im Kopf, boah, das reicht irgendwie alles nicht. Du musst ja auch noch irgendwie 3-4 Kilo weniger wiegen.
Also mir geht's irgendwie auch, so wie du sagst, mir geht's immer gut, wenn ich mich bewege, wenn ich mich besser ernähre. Ich habe immer so Phasen, ich bin ja so ein Süßigkeiten-Junkie, ich esse aber sonst wirklich sehr wenig. Ich glaube, irgendwie kompensiere ich das dadurch, weil die Leute immer sagen, hä, wie kannst du so viel Süßigkeiten essen, bist du so schlank? Ja, aber ich esse sonst irgendwie gefühlt nichts. Aber ich merke auch, dass damit geht's mir dann auch nicht so gut, ne? Wenn man dann jeden Abend Sachen reinballert. Also mir geht's auch besser, ich schlafe besser. Ich finde so dieses Bewusstsein mehr darüber schaffen, ich habe nur diesen einen Körper, ich bedanke mich bei ihm, dass der das jetzt alles so schön mitmacht. Ich kümmere mich um ihn, ich bewege mich, ich gucke, was ich auch esse. Jetzt nicht total extrem, ich bin kein Freund von diesen ganzen Extremen. Ich bin auch kein Freund von diesem, jetzt musst du 3-mal die Woche Sport machen. Also mach das, was du kannst. Eine Woche machst du es nicht, dann machst du es wieder am nächsten Tag, fängst du wieder damit an. Also, und das ist auch so Gleichzeitigkeit für mich, ne? Es gibt ja kein, ab nächste Woche ist mein Leben komplett anders. Die Illusion, ab nächste Woche mache ich jetzt 3-mal die Woche Sport und dann esse ich in der Woche keinen Zucker und dann siehst du dich ja schon, wie du aussiehst in 2 Wochen. Wow. Das ist eine Illusion. Mhm. Also, einfach immer in dem Jetzt, heute, gönne ich mir was, geht's mir gut. Verzichte ich, geht's mir auch gut, weil ich tue das auch für mich und meinen Körper. Also irgendwie in so einer netteren Kommunikation kommen und auch irgendwie sich darüber bewusst werden, was wir uns da antun. Also das ist so, 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 so schlimm.
Ja.
Und ja, ich kann jetzt nicht so die Regel sagen, wie kommt man da hin? Das ist immer so schwierig zu sagen. Aber ich glaube schon, dass man einen netteren Umgang mit sich selber üben kann.
Ja, und da finde ich ja diese Hilfestellung, so würdest du deiner Freundin diese Sachen auch sagen, die du irgendwie in deinem negativen Self-Talk dann da irgendwie verwendest? Nee, natürlich nicht. Das merke ich manchmal schon, dass ich das dann so unterbrechen kann und.
Und oft was hilft auch, immer Proofs zu suchen. Also so zu sagen, okay, das ist mein Gedanke über mich. Ich bin 3 Kilo zu viel. Ist mir das schon wirklich irgendwo begegnet, ne? Also, und dann auch den Gegensatz sich zu beweisen. Ich bin total gut, wie ich bin. Wo habe ich das schon erlebt? Ah ja, guck mal, meine Freundin, die hat mir gestern gesagt, wie hilfsbereit ich immer bin. Und die andere, die hat mir gesagt, wie gut ich immer die Sachen koche. Und also sich so auch wirklich die Beweise dafür holen, was mache ich hier eigentlich für coole Sachen? Was bin ich eigentlich für eine coole Braut? Ja, was reiße ich hier eigentlich alles ab? Und ja, sich viel mehr loben. Also wir spielen immer so ein Spiel, das empfehle ich hier an der Stelle auch nochmal. Ich liebe dich, weil heißt das. Das ist so mein liebstes Freundinnen-Spiel. Und zwar, wenn ihr mal das nächste Mal zusammensitzt, ne, dann sagt, fängt ihr mit einer Person an und die muss sagen, ich liebe mich, weil. Und dann sagt sie eine optische Sache an sich und eine Charaktereigenschaft an sich. Und alle scheitern da schon. Alle so, wie? Ich soll was über mich selber sagen? Nee, okay, Charakter ja, aber optisch, nee, habe ich nix. Da denke ich immer schon so, wat, nix. Willst du mich eigentlich veräppeln? Natürlich hast du irgendwas. Ja gut, meine Haare. Mhm. Ja, und irgendwas findet sie und dann ist voll schön und dann fangen die anderen an und jeder sagt was dann über sie. Mhm. Und sich das so über sich zu ergehen zu lassen, so eine Love Shower eigentlich, es artet richtig aus, wenn man im engen Freundeskreis ist, weil dann fangen alle an zu heulen, weil sie sagen, ja, oh, ich wollte dir schon immer mal sagen, dass du so eine da bist. Das ist richtig, richtig schön.
Ja, super schön. Ja, voll gut. Ja, das machen wir jetzt alle mal, die das gehört haben. Wir sind leider schon am Ende, aber ich würde voll gerne noch von dir wissen, ob du vielleicht noch einen Tipp hast für alle da draußen, weil so viele Frauen haben Angst vor dem Älterwerden. Was würdest du sagen? Was nimmt dir die Angst vorm Älterwerden oder was ist so ein Tipp, den du mit rausgeben kannst?
Also mir nimmt total die Angst vorm Älterwerden die Dankbarkeit vom Älterwerden. Ich denke manchmal, oh, da muss ich weinen, wenn ich das sage, aber also ich denke dann, meine Mama ist genauso alt geworden, wie ich jetzt bin. Und kein Tag älter. Und dann denke ich mir, wie dankbar wir sein sollten, älter zu werden. Und dass jede Etappe irgendwie so schön ist und so viel für uns bereithält und wir uns nicht so festhalten an, was früher mal ging, sondern es kommen so tolle neue Sachen auf uns zu, neue Erfahrungen, neue Sichtweisen, neue Weisheiten. Und ich denke immer, ich freue mich einfach richtig darauf. Was für eine coole Braut kann ich denn sein mit 65 oder 75? Dann will ich immer noch meine Pyjama-Partys machen mit meinen Mädels. Und ich hoffe einfach, gesund zu sein und ja, ein gesundes, nicht nur älter werden, sondern ein gesundes, älteres Leben führen zu können.
Voll schön. Ah, jetzt muss ich gleich weinen, aber ich würde jetzt ganz gerne sagen, ich gucke dich einfach nicht an. Also ich liebe dich, weil... Oh Gott, mega kitschig jetzt, ne?
Ja, sag
mal. Aber weil du lachst, auch wenn du weinst. Und uns dadurch diese Gleichzeitigkeit nochmal viel näher bringst. Danke.
Dann tue ich auch weinen.
Heul, heul, lach, lach. Oh je, ja, danke, dass du da warst. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.